Polish Radio External Service.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. Die NATO-Ostflanke berät heute im B9-Format mit Zelensky, Generalsekretär Rutte und nordischen Partnern über Sicherheit und weitere Unterstützung für die Ukraine. Die EU stoppt ab September bestimmte Fleischimporte aus Brasilien. Und verlernen junge Leser den Sinn für Ironie? Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem...
In Deutschland wird vor allem sehr viel Hoffnung mit Mercosur verbunden, gerade in der Industrie. Man sucht eben neue Absatzmärkte. Man hat eine schwierige Situation. Zwar haben jetzt die letzten Zahlen vom März gezeigt, dass das Auftragsvolumen in Deutschland in der Industrie um ganze 5% angestiegen ist. Aber hier warnen die Ökonomen, das könnte ein vorübergehender Effekt sein, verbunden mit dem Krieg im Iran.
Polen will das Mercosur-Abkommen vor dem höchsten EU-Gericht anfechten. Berlin sieht darin indes eine große Chance. Über die Hintergründe der unterschiedlichen Bewertung des Deals sprechen wir mit Unternehmensberater Leo Mausbach. Und im Rahmen unserer Archivreihe zeichnen wir diesmal den Lebensweg des letzten Anführers des Januaraufstands von 1863, Romuald Traugut, nach. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Trump dementiert Donbass-Absprache mit Putin, EU stoppt Fleischimporte aus Brasilien und Polen erreicht Eurovision-Finale. Beim Gipfel der Bukarester Neuen in Rumänien berät heute die NATO-Ostflanke über Sicherheit, Abschreckung und weitere Unterstützung für die Ukraine. Erwartet werden NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, Vertreter des US-Außenministeriums und nordische Partner. Das Treffen leiten Polens Staatspräsident Karol Nawrocki und Rumäniens Staatsoberhaupt Nikos Ordan gemeinsam. Es soll auch der Vorbereitung des NATO-Gipfels im Juli in Ankara dienen. Bereits gestern hatten beide Staatschefs Polen und Rumänien als zentrale Pfeiler der Ostflanke bezeichnet. US-Präsident Donald Trump hat auf eine direkte Frage von Polskiej Radio-Korrespondent Marek Wałkowski bestritten, mit Wladimir Putin eine Übergabe des gesamten Donbass an Russland vereinbart zu haben. Vor seinem Abflug nach Peking antwortete Trump knapp nein, nein. Zugleich sagte er, der Krieg Russlands gegen die Ukraine stehe kurz vor dem Ende. Nach ukrainischen Angaben blockiert Russland derweil jedoch weiterhin den von Trump angekündigten Gefangenenaustausch im Format 1000 gegen 1000. Nach dem Ende der Feierpause hat Moskau laut Kiew zudem massive Drohnenangriffe auf die Ukraine wieder aufgenommen. Litauen hat erklärt, etwa 1000 zusätzliche US-Soldaten aufnehmen zu können. Armeechef Raimundas Vaiksnoras sagte in Vilnius, sein Land könne Unterkünfte und Ausbildungsbedingungen für eine größere Einheit bereitstellen. Hintergrund sind Ankündigungen Trumps zur Verringerung der US-Truppenpräsenz in Deutschland. Eine Verlegung nach Litauen oder Polen ist bisher nicht offiziell bestätigt. In Vilnius sprach auch der polnische Generalstabschef Wiesław Kukuła mit dem NATO-Oberbefehlshaber in Europa Aleksus Grin über eine mögliche stärkere Präsenz amerikanischer Soldaten in Polen. Die Europäische Union stoppt ab September den Import bestimmter Fleisch- und Lebensmittelprodukte aus Brasilien. Die Brüssel-Korrespondentin des polnischen Rundfunks, Beata Prometzka, hatte über die Entscheidung zuerst berichtet. Die EU-Kommission bestätigte sie später. Betroffen sind Rindfleisch, Pferdefleisch, Geflügel und Eier. Grund sind fehlende Garantien für europäische Produktionsstandards, unter anderem beim Einsatz von Wachstumshormonen und Antibiotika. Und zum Schluss noch Aktuelles aus der Wirtschaft und Kultur. In Poznań beginnt Impact 26. Zu dem zweitägigen Wirtschafts- und Technologieforum werden mehr als 6000 Gäste und 650 Redner erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem künstliche Intelligenz, geopolitische Veränderungen und Europas technologische Souveränität. Beim Filmfestival in Cannes konkurriert indes Paweł Pawlikowski mit Fatherland um die Goldene Palme. Polen ist auch im Kurzfilmwettbewerb vertreten. Michał Toczek geht dort mit Spiritus Sanctus ins Rennen. Die Preise werden am 23. Mai vergeben. Und Polen steht im Finale des Eurovision Song Contest. Alicja Szczępliska qualifizierte sich am Dienstagabend in Wien mit dem Song Pray. Das Finale findet am Samstagabend statt. Für Polen ist es der zweite Finaleinzug. in Folge. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Auch PiS-Politiker waren von der Flucht von Ex-Justizminister Ziobro aus Ungarn in die USA überrascht. Wie wird sich die Partei von Jarosław Kaczyński nun gegenüber dem Politiker positionieren? Zur Verfilmung welches Literaturklassikers hat sich Regisseur Andrzej Wajda nie überzeugen lassen? Und geht jungen Lesern der Sinn für Ironie abhanden? Mehr zu diesen Themen nun in der Presseschau mit Jakub Kukler.
Nach Angaben von Politikern der Partei Recht und Gerechtigkeit erfuhren zahlreiche Parteimitglieder erst aus den Medien von der Ausreise des früheren Justizministers Zbigniew Ziobro aus Ungarn in die Vereinigten Staaten, schreibt die Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna. Zugleich wird innerhalb der Partei damit gerechnet, dass Parteichef Jarosław Kaczyński die Verteidigungslinie zugunsten Ziobros weiter verstärken wird. Vertreter des radikalen Parteiflügels sollen demnach argumentieren, selbst Donald Trump erkenne eine Krise der Demokratie in Polen, lesen wir. Ziobro erklärte am Sonntag, er halte sich derzeit in den Vereinigten Staaten auf. Er betonte, Polen nicht verlassen zu haben, um sich der Justiz zu entziehen, und verwende ein Dokument, das ihm in Ungarn im Zusammenhang mit einem gewährten Asylstatus ausgestellt worden sei. Gegen ihn sowie gegen den früheren Vizejustizminister und PiS-Abgeordneten Marcin Romanowski wird im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten im sogenannten Justizfonds ermittelt. Vertreter verschiedener Parteiflügel gehen davon aus, dass Kaczyński die Partei zu einer geschlossenen Verteidigung Ziobros aufrufen wird. Ein Abgeordneter erklärte, die Parteiführung werde die Darstellung stärken, wonach Ziobro politisch verfolgt werde. Ein anderer Politiker aus der Parteiführung bewertete Ziobros Entscheidung zur Ausreise in die USA positiv und bezeichnete die gegen ihn gerichteten Vorwürfe als politisch motivierte Kampagne. Lesen wir weiter. Die polnische Staatsanwaltschaft teilte am Montag mit, Ermittlungen dazu zu führen, ob weitere Personen Ziobro bei einer möglichen Flucht und beim Entgehen strafrechtlicher Verantwortung unterstützt hätten. Gegen den ehemaligen Justizminister liegen nach Angaben der Ermittlungsbehörden 26 Vorwürfe vor, darunter der Verdacht der Leitung einer organisierten kriminellen Vereinigung sowie des Missbrauchs öffentlicher Ämter zu mutmaßlich kriminellen Zwecken, erinnert Dziennik Gazeta Prawna. In einem Gespräch mit der Zeitung Rzeczpospolita spricht Krystyna Zachwatowicz-Wajda über ihren verstorbenen Ehemann, den Regisseur Andrzej Wajda. Das Jahr 2026 wird in Polen als Wajda-Jahr begangen, erinnert das Blatt. Die Witwe spricht von einem anhaltenden Gefühl des Verlustes seit seinem Tod und erklärt, Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse würden in Gesprächen zwar präsent bleiben, im Alltag empfinde sie jedoch eine große Leere. Zachwatowicz-Wajda berichtet unter anderem von literarischen Werken, zu denen ihr Mann keinen Zugang gefunden habe. Dazu gehörten unter anderem Puderbär sowie Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Sie erklärt, Wajda habe insbesondere die Atmosphäre und Erzählweise dieser Werke nicht nachvollziehen können, versuche ihn zu einer Verfilmung von Prosts Werk zu gewinnen, sein Erfolg losgeblieben. Außerdem erinnert sie daran, wie sensibel Wajda auf Filmkritiken reagierte. Nachdem bei ihm ein 12-Finger-Darmgeschwür diagnostiziert worden war, habe ihm ein Arzt geraten, entweder weiterhin Kritiken zu lesen oder Filme zu drehen. Daraufhin habe der Regisseur vollständig darauf verzichtet, Rezensionen zu lesen, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ ausfielen. Zachwatowicz-Wajda sagt weiter, das Paar habe über viele Jahre hinweg bescheiden gelebt. Honorare aus der Filmbranche seien unregelmäßig und vergleichsweise niedrig gewesen. Sie erinnerte sich daran, zeitweise Geld von ihrem Vater geliehen zu haben, um den gemeinsamen Haushalt finanzieren zu können. Auch die Frage, ob das Zusammenleben mit Andrzej Wajda schwierig gewesen sei, antwortete sie, ihre Beziehung sei stets harmonisch gewesen. Nach ihren Worten habe es zwischen ihnen nie ernsthafte Konflikte gegeben, schreibt die Tageszeitung Rzeczpospolita. Parallel zu dem Abiturmarathon an polnischen Schulen veröffentlichte das Magazin Wotygodnik ein Gespräch über den schulischen Literaturkanon mit der Lehrerin Aleksandra Korczak sowie der Kulturwissenschaftlerin Kornelia Sobczak. Sobczak äußerte die Ansicht, dass Lesen zunehmend wörtlich verstanden werde und vielen Schülern der Zugang zu komplexeren literarischen Mitteln wie Ironie oder indirekte Rede schwerfalle. Korczak kritisierte zugleich die ihrer Ansicht nach weiterhin verbreitete Auffassung, ältere Literatur sei grundsätzlich wertvoller als zeitgenössische Werke. Sie verwies darauf, dass die Werke von Henryk Sienkiewicz heute zwar als kultureller Kanon gelten, moderne Literatur im Schulunterricht jedoch kaum berücksichtigt werde. Zudem werde weiterhin stark zwischen sogenannter Hoch- und Unterhaltungsliteratur unterschieden, Kategorien, die außerhalb des Bildungssystems ihrer Meinung nach an Bedeutung verloren hätten. Die Lehrerin sprach sich dafür aus, den Polnischunterricht stärker zu differenzieren. Einerseits solle ein allgemeiner Unterricht grundlegende Kompetenzen im Lesen und Schreiben vermitteln. Andererseits könne ein vertiefter Unterricht für Schüler angeboten werden, die sich gezielt für Literatur, Kulturgeschichte oder geisteswissenschaftliche Studiengänge interessieren. Sobczak stellte außerdem die Frage, ob kanonische Werke tatsächlich noch intensiv gelesen würden. Bücher wirkten ihrer Ansicht nach häufig weniger durch die unmittelbare Lektüre als durch die öffentliche Diskussion und kulturelle Präsenz, die sie umgebe, schreibt Dwutygodnik. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Presseüberblick, die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Damit zu einem wirtschaftlichen Thema. Polen wird das Handelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Mercosur-Block vor dem höchsten EU-Gericht anfechten. Der Grund sind Bedenken wegen möglicher Folgen für polnische Landwirte und Verbraucher. Berlin sieht das Abkommen dagegen vor allem als Chance für die eigene exportorientierte Industrie. Woraus resultiert dieser Unterschied und wie gestalten sich derzeit die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Polen und Deutschland? Darüber hat Jakub Kukla mit dem in Polen tätigen Unternehmensberater Leo Mausbach gesprochen.
Wir schauen auf die Handelsbeziehungen zwischen Polen und Deutschland. Polen hat bereits Italien auf der Liste der größten Handelspartner der Bundesrepublik überholt. Heißt es, dass deutsche Firmen, deutsche Unternehmen das polnische Potenzial erkannt haben?
Ganz sicher. Wir sind in einer doch schwierigen Phase weiterhin der deutschen wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben mehrere Jahre der Stagnation. Und was wir sehen im Gespräch mit deutschen Unternehmen, deutschen Mittelständlern, dass diese mittlerweile zur Überzeugung gelangt sind, dass zumindest auf mittlere Sicht der heimische deutsche Markt wahrscheinlich nicht zum großen Wachstumstreiber wird und man sich nach neuen Märkten umsehen muss. Also wenn man sich jetzt anschaut, zuletzt die Diskussion um Mercosur, das neue Freihandelsabkommen. Gerade hatten wir im April die Hannover Messe. Partnerland war Brasilien, auch ein großes, aufstrebendes Land. Ähnliche Freihandelsabkommen gibt es bereits mit Indien. Mit den Philippinen soll jetzt ein weiteres angepeilt werden. Also hier sieht man, das sind auch Bereiche, auf die deutsche Firmen schauen. Und Polen ist eines der Länder, das dazugehört, zu diesen Ländern, wo ein überdurchschnittliches Wachstum erwartet wird. Und um vielleicht eine aktuelle Zahl zu nennen, heute hat das Deutsche Statistische Bundesamt vorläufige Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Und da sieht man, dass der deutsche Absatz in Polen um 8,7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Das ist ein ungeheures Wachstum auch im Vergleich zu anderen Ländern. Im Schnitt ist der deutsche Außenhandel nämlich nur um 1,7% gewachsen. Also man sieht, wie viel sich hier tut und dass deutsche Firmen Polen zwar immer noch auch als wichtigen Produktionsstandort sehen, ja, mit den Arbeitskosten immer noch spürbar unter der Hälfte des deutschen Arbeitskostenniveaus, aber eben immer stärker auch als wichtigen Wachstumsmarkt und wichtigsten Wachstumsmarkt hier im Osten der EU erkennen.
Sie haben das Mercosur-Abkommen erwähnt. Es gab ja in Polen sehr heftige Debatten. Es wird höchstwahrscheinlich auch einige Debatten in der Zukunft geben. Polnische Landwirte zum Beispiel sehen sich benachteiligt. Auch Fleischhersteller haben ihre Bedenken. Wie sehen die Diskussionen in Deutschland aus?
In Deutschland wird vor allem sehr viel Hoffnung mit Mercosur verbunden, gerade in der Industrie. Man sucht eben neue Absatzmärkte. Man hat eine schwierige Situation. Zwar haben jetzt die letzten Zahlen vom März gezeigt, dass das Auftragsvolumen in Deutschland in der Industrie um ganze 5% angestiegen ist. Aber hier warnen die Ökonomen, das könnte ein vorübergehender Effekt sein, verbunden mit dem Krieg im Iran. Viele Firmen haben steigende Preise, Lieferkettenschwierigkeiten erwartet und deswegen bestimmte Vorräte angehäuft, ja, also Bestellungen früher getätigt, sodass das sich dann abflachen könnte. Also wir haben in Deutschland generell eine schwierige Situation. Man hat gehofft, dass dieses Jahr die Kehrtwende bringt. Die Regierung hat 500 Milliarden zusätzlicher Schulden für große Investitionen, zum Beispiel in die Infrastruktur, aufgenommen und alle hofften, dass das jetzt den Motor wieder anschmeißt. Jetzt kam dazu der Krieg im Iran und der hat wiederum die Hoffnungen gedämpft, dass das Jahr jetzt tatsächlich einen spürbaren Aufschwung bringen würde, sodass tatsächlich, ja, man ist sehr, sehr daran interessiert, neue Märkte, neue Handelsabkommen zu erschließen und deswegen wird in Deutschland das Handelsabkommen mit Mercosur ganz eindeutig vor allem als Hoffnung wahrgenommen.
Heißt es, dass Warschau und Berlin das Abkommen doch unterschiedlich bewerten?
Bestimmt gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte. Ich glaube, auch in Polen gab es zuletzt mehr Artikel, die doch mal die positiven Seiten von Mercosur beleuchtet haben, dass auch die polnische Wirtschaft vieles dadurch gewinnen kann. Es ist aber natürlich so, dass die deutsche Wirtschaft deutlich internationaler handelt, agiert, als dass die polnische Wirtschaft tut. Die polnische Industrie, die stark in den europäischen Binnenmarkt integriert ist und vor allem, wenn sie dann Handel in andere Weltregionen treibt, dann meistens über den Zwischenschritt in anderen Ländern, gerade zum Beispiel Deutschland, dass man dann Teile liefert, die in Produkte integriert werden, die dann nach Übersee verschifft werden, sodass man da natürlich grundsätzlich gewissermaßen eine andere Grundperspektive hat. Das ist so und das wird sicherlich so lange so bleiben, solange Polens ja heimische Industrie nicht so groß geworden ist, dass sie dann eben und so international aufgestellt ist, dass sich das dann eben ausgleicht. Aber bisher gibt es da noch einen Unterschied.
Leo Mausbach, vielen Dank.
Dankeschön.
Über das Mercosur-Abkommen und die deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen hat mit Leo Mausbach Jakob Kokler gesprochen. Wir wechseln nun das Thema und blicken weit zurück ins Jahr 1863. Damals existierte Polen nicht als unabhängiger Staat. Das Land war zwischen Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt. Gegen die russische Herrschaft richtete sich der Januaraufstand. Sein letzter Anführer war Romuald Traugut. Ein Archivbeitrag aus dem Jahr 1963 entstanden zum 100. Jahrestag des Aufstands, zeichnet Trauguts Lebensweg nach, vom Dienst in der zaristischen Armee bis zur Führung der geheimen Nationalregierung. Zugleich ist die Sendung ein Zeitdokument der Volksrepublik Polen mit der für die kommunistische Ära typischen Sprache über soziale Befreiung und nationale Freiheit. Es liest Witold Grabiański.
Dieser Aufstand gegen die zaristische Fremdherrschaft war die letzte einer Reihe von patriotischen Erhebungen, zu denen sich das polnische Volk aufraffte, nachdem es am Ende des 18. Jahrhunderts seine nationale Unabhängigkeit verloren hatte. Nach einjährigem Ringen mit den zahlenmäßig stärkeren Kräften des Zarismus brach der Aufstand zusammen. Schlusspunkt war das Todesurteil gegen 5 führende Männer der Revolution, den Chef der geheimen Nationalregierung Romuald Traugut und seine 4 Mitarbeiter Rafał Krajewski, Józef Toczyski, Roman Żuliński und Jan Jeziorański, das am 5. August 1864 in der Warschauer Zitadelle vollstreckt wurde. Die Namen der Hingerichteten sind im polnischen Volk unvergessen. Romuald Traugut, der letzte Führer des Aufstandes, wird von allen Polen als Nationalheld verehrt. Wer war dieser Mann, dessen Namen noch bis zum Jahre 1862 unbekannt war, der fern von Warschau in der Provinz erzogen wurde? Romuald Traugut kam im Jahre 1826 in einer bescheidenen Gutsbesitzerfamilie zur Welt. Nach der Beendigung eines Provinzgymnasiums wollte er technische Studien betreiben. Aber in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war das in dem von einer Fremdherrschaft bedrängten Polen nicht leicht durchführbar. Es gab keine den Polen zugänglichen Schulen. Einen Weg gab es. Er führte über den Dienst bei den Pionieren der russischen Armee. Diesen Weg schlug auch Traugut ein, um sein gestecktes Ziel zu erreichen. 17 Jahre lang diente er in der zaristischen Armee und eignete sich ein umfangreiches technisches Wissen an. Mit seinen guten Kenntnissen machte er eine für damalige Verhältnisse schnelle Karriere im Stab des Thronfolgers in Petersburg, wo er diente. Seine Vorliebe für Physik und Chemie kam dem damals neuen elektromagnetischen Kommando der russischen Armee sehr zunutze. Traugut begann in diesem Kommando zuerst im Range eines Stabskapitäns als Instrukteur und Lehrbeauftragter und wurde dann zum Kommandeur im Range eines Oberstleutnants befördert. Aus familiären Gründen aber kehrte der junge, vielversprechende Offizier bald der großen Welt in der russischen Hauptstadt den Rücken. Der servilen Atmosphäre und Intrigen überdrüssig nahm er seinen Abschied und ließ sich auf seinem Landgut in Podlachie nördlich von Warschau nieder. Warschau stand damals am Vorabend des Aufstandes. Der Terror der zaristischen Behörden, die alle freiheitlichen Regungen und Reformversuche der feudalen sozialen Verhältnisse erstickten, beschleunigte den Ausbruch des Kampfes. Im Einvernehmen mit der russischen radikalen Bewegung und Geheimzirkeln in der russischen Armee sowie der Bevölkerung wurde der Aufstand ausgerufen. Unter der Losung »Für unsere und eure Freiheit« schien er zunächst Erfolgschancen zu haben. Die Nacht zum 21. Februar 1863 war der Beginn des Kampfes der Warschauer Bevölkerung um ein unabhängiges, gerechtes Polen. Romuald Traugut war zunächst kein Anhänger des bewaffneten Kampfes. Er befürwortete eher die organische Arbeit zur Hebung der Bildung des Volkes, zur Entwicklung des gesellschaftlichen Bewusstseins und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Lande. Erst wenn man sich auf eine bessere gesellschaftliche und wirtschaftliche Basis stützen konnte, war seiner Ansicht nach an den Kampf um die nationale und staatliche Unabhängigkeit zu denken. Als jedoch der Aufstand immer breitere gesellschaftliche Kreise erfasste, kam Traugut zur Erkenntnis, dass, sobald der Kampf begonnen hat, alle anderen Erwägungen zurückstehen müssen. Jetzt war nicht mehr die Zeit für Überlegungen, was dem Schicksal der Nation besser nützt, bewaffneter Kampf oder organische Arbeit. Er übernahm das Kommando über eine aufständische Einheit. Das hervorragende militärische und organisatorische Talent des ehemaligen Oberstleutnants der zaristischen Pioniere bewirkte, dass Traugut schon bald, nachdem er am 8. Mai 1863 seine Einheit übernommen hatte, im Ruf eines ausgezeichneten Kommandeurs stand. Im Sommer 1863 berief ihn die nationale Regierung nach Warschau. Er nannte ihn zum General und Kommissar für Verhandlungen mit dem Ausland, das den aufständischen Truppen helfen sollte. Seine Mission führte ihn über Lwów und Kraków nach Paris. Aber schon bald erkannte Traugut, dass man weder auf die Hilfe noch auf das Verständnis der westlichen Mächte für die Lage der Polen rechnen kann. Ohne Hoffnung auf eine Intervention der westlichen Regierungen, aber bestärkt im Glauben an die Freundschaft und Hilfe der Völker, kehrte Romuald Traugut im Oktober 1863 nach Warschau zurück. Hier lag der Aufstand bereits in den letzten Zügen. Die besten Formationen waren zerschlagen. Die von der aufständischen Regierung verkündete Abschaffung der Leibeigenschaft der Bauern wurde vom Großgrundbesitz sabotiert. Die Straßen von Warschau waren mit Galgen gesäumt. Verhaftungen und Haussuchungen rissen nicht ab. Es hagelte Urteile zu Zwangsarbeit und Deportation. Unter solchen Bedingungen wurde Traugut die Funktion des Chefs der aufständischen Regierung übertragen. Traugut, dem einst alle revolutionären Tendenzen fremd waren, gelangte während der Kämpfe zur Einsicht, dass der Sieg nur dann errungen werden kann, wenn die Sache der nationalen Befreiung mit der Idee der sozialen Freiheit verknüpft wird. Er erkannte, dass der Aufstand nur dann Chancen hat, wenn das Freiheitsringen sich in einen heiligen Sturm zur Befreiung der Massen verwandelt. In einer Instruktion an den Kommandeur einer aufständischen Einheit, General Hauke Bossack, schrieb Traugut damals: Die Nationalregierung erblickt in ihren Streitkräften nicht nur Verteidiger des Vaterlandes, sondern zugleich auch die ersten und treuesten Hüter der Rechte, die den polnischen Bauern durch das Manifest vom 22. Januar über die Abschaffung der Leibeigenschaft zuerkannt wurden. Wer es wagen sollte, diese Rechte zu missachten, soll als Feind des Vaterlandes angesehen werden. Um den Aufstand zu retten, begann Traugut mit Hilfe einer Handvoll von Mitarbeitern mit der Reform der Streitkräfte und des Steuersystems, um die aufständische Armee auf den Stand von 50.000 Mann zu bringen. Aber durch die polnische Schlachter, die in ihrem Klasseninteresse die Abschaffung der Leibeigenschaft sabotierte, blieb Trauguts Bemühen erfolglos, zumal die Kräfte der bewussten Bauernschaft und der Arbeiterklasse, die sich damals auf polnischem Boden gerade erst herauszubilden begann, noch schwach waren und die zaristischen Behörden einen wüsten Terror inszenierten. Der Aufstand brach zusammen. Im Vorfrühling 1864 kamen die zaristischen Behörden der zentralen Leitung des Aufstandes auf die Spur. Und am 10. April 1864 wurde der Chef der polnischen Nationalregierung, Romuald Traugut, in seiner Unterkunft in einem kleinen Haus am Weichselufer verhaftet, von wo aus er den Aufstand mehrere Monate lang geleitet hatte. Nach mehrmonatigem grausamen Verhör wurde er zum Tode verurteilt. Romuald Traugut kämpfte und starb für eine damals scheinbar verlorene Sache. Aber er brachte es zustande, dass Millionen polnischer Bauern zu Bürgern und Söhnen des Vaterlandes wurden. Sein Kampf und seine Arbeit haben den Weg geebnet für die in Volkspolen erfolgte soziale Befreiung und nationale Unabhängigkeit der heutigen Generationen des polnischen Volkes.
Sie hörten einen Archivbeitrag aus dem Jahr 1963 über Romuald Traugut, den letzten Anführer des Januaraufstands, bearbeitet von Kamila Lutostańska, gelesen von Witold Grabiański. Und das war's auch schon wieder für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch. Wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deisa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.